Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu anderen Themen. Frau Gerhäuser.
Ah, das geht ja sehr schnell. Dankeschön. Ich würde gerne von Herrn Nebelstreit eine Reaktion darauf haben, dass in Georgien Michael Kavelaschwili zum Präsidenten bestimmt wurde, ohne Gegenkandidaten, ohne Direktwahl und bei anhaltenden Protesten.
Das haben Sie so schnell gefragt, da muss auch ich gucken. Hier haben wir das. Ich kann nur sagen, wir verfolgen das Geschehen in Georgien angesichts der gravierenden Spannung im Land mit großer Sorge. Wir fordern die georgischen Behörden auf, die im Raum stehenden Vorwürfe rund um die Parlamentswahlen transparent und lückenlos aufzuklären.
Nachfrage bitte. Setzt sich denn die Bundesregierung auch für Sanktionen gegen Georgien ein, auf europäischer Ebene?
Das gilt es auf europäischer Ebene zu diskutieren. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen da von dieser Stelle nichts mitteilen.
Herr Jessen. Herr Wagner, die Bundesregierung betont ja immer, dass sie diplomatische Beziehungen nicht zu Regierungen, sondern zu Staaten hat. Mit wem in Georgien führt im Moment die Bundesregierung diplomatische Beziehungen und Gespräche?
Vielen Dank, Herr Hessen. Erstmal schließe ich mich noch mal einmal der Erklärung des Regierungssprechers natürlich an. Georgien erlebt gerade eine tiefe Krise und ich glaube, es ist wichtig, auch an dieser Stelle noch mal zu benennen, wer für diese tiefe Krise verantwortlich ist. Das ist nämlich die Partei Georgischer Traum, die ja sich abgekehrt hat von dem Pfad, auf dem sich das Land begeben hat in Richtung EU. Wir unterhalten eine Botschaft in Georgien, in Tiflis, und haben dann natürlich unsere Gesprächskontakte. Aber es stellen sich da jetzt eben eine Reihe von Fragen, auf die der Regierungssprecher auch schon verwiesen hat. Es steht ja auch noch der Abschlussbericht des ODIHR aus. Das ist ja das Büro für demokratische Institutionen der OSZE zu den Parlamentswahlen. Insofern gibt es da noch eine Reihe von Fragen zu klären.
Ja, das beantwortet aber nicht meine Frage. Mit wem in Georgien derzeit die diplomatischen Gespräche, Verhandlungen, Nachfragen, was auch immer geführt werden? Wer ist das?
Wir stehen im Austausch natürlich mit den Behörden Georgiens und bringen dort unsere Positionen und unsere Erwartungen an.
Weitere Fragen zum Thema Georgien? Das ist nicht der Fall. Dann Fragen zu anderen Themen. Herr Kollege?
Björn Dage, ARD Hauptstadtstudio. Die israelische Regierung, also Frage ans Auswärtige Amt, die israelische Regierung hat gestern beschlossen, die Siedlungen auf dem Golan zu stärken. Die Einwohnerzahl soll dort verdoppelt werden. Was ist Ihre Reaktion darauf und was ist Ihrer Ansicht nach momentan der Status der Golanhöhen für die Bundesregierung?
Vielen Dank, Herr Dake, für die Frage. Also zum Status habe ich Ihnen hier nicht viel Neues zu berichten, weil wir da ja eine sehr klare Haltung haben. Die Golanhöhen sind, glaube ich, 1967 besetzt worden, dann 1981 annektiert worden. Und diese Annexion erkennt Deutschland nicht an. Insofern ist völkerrechtlich vollkommen klar, dass dieses von Israel kontrollierte Gebiet zu Syrien gehört. Und dass Israel damit völkerrechtlich auf dem Golan eine Besatzungsmacht ist. Weil Sie mich gefragt haben nach dem Kabinettsbeschluss der israelischen Regierung, auch da ist die Lage eigentlich sehr klar. Die Ansiedlung von Bevölkerung, von Zivilbevölkerung steht im Widerspruch zum Besatzungsrecht. Das geht ja aus den Genfer Konventionen hervor. Und insofern rufen wir Israel daher auf, dieses Vorhaben Abstand zu nehmen.
Herr Tufekci dazu.
Zwei Fragen zum selben Thema, Herr Wagner. Einmal, der israelische Verteidigungsminister hat gestern angekündigt, dass Israel mindestens ein Jahr in dieser Pufferzone verbleiben wird, also südlich des Berges Hermon mit Blick auf Damaskus. Und gestern Abend kam es auch zu massiven Bombardierungen in Damaskus, also wirklich heftige Bombardierung. Da hätte ich auch noch eine Reaktion dazu.
Auch da, Herr Tufekci, erzähle ich Ihnen, glaube ich, nichts Neues, weil ich glaube, auch da ist unsere Haltung sehr deutlich und die Außenministerin hat das ja auch schon zum Ausdruck gebracht. Es ist doch ganz entscheidend jetzt, dass es in dieser Phase des politischen Umbruchs in Syrien alle Akteure in der Region die territoriale Integrität Syriens sozusagen berücksichtigen und nicht in Frage stellen. Israel, aber auch andere Akteure machen ja immer wieder Sicherheitsinteressen geltend. Klar ist aber eben auch, und das ist ja völkerrechtlich sehr deutlich festgehalten, dass eben die territoriale Integrität nicht angefasst werden darf und dass man die Entwicklung in Syrien jetzt zum Positiven wenden muss. Insofern ist, glaube ich, das vor diesem Hintergrund zu betrachten. Und was ja die Frage nach dem Berg Hermon und den Golanhöhen angeht, würde ich Sie nochmal auf das verweisen, weil ich gerade auch die Frage von Björn Dacke gesagt habe. Da ist unsere Haltung vollkommen klar, wie sich das völkerrecht darstellt.
Grüß. Sie haben nochmal die Territorien integriert angesprochen. Da scherzt sich aber Israel wenig. Wie gesagt, sie bombardieren weiter, sie greifen weiter an. Ein souveräner Staat. Die territoriale Integrität wird verletzt. Ab wann muss es für Israel Konsequenzen geben? Ich meine, das ist alles Lippenbekenntnisse, aber Israel muss ja keine Konsequenzen fürchten. Deswegen meine Frage, ab wann wird das Konsequenzen haben sollen, müssen?
Naja, Herr Tufik, die Lage ist ja komplex. Also auf der einen Seite steht ja vollkommen deutlich und klar das Völkerrecht und die territoriale Integrität Syriens. Auf der anderen Seite natürlich auch das berechtigte Interesse in Syrien im Übrigen auch und eben auch in Israel, dass die Waffen Assads nicht in die falsche Hände gefallen. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich. Aber nochmal, es ist doch ganz klar, dass wir jetzt alle Akteure in der Region dazu aufrufen, Zurückhaltung zu üben. Syrien war ja viel zu lange Spielball ausländischer Mächte und es geht jetzt eben darum, die Entwicklung in Syrien ins Positive zu wenden und negative Entwicklungen nicht zuzulassen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Jessen noch mal dazu.
Ja, knüpft daran an. Sie haben eben gesagt, Sie fordern Israel auf, die Besetzung oder vor allem die Neuansiedlung zu unterlassen. Das, so habe ich verstanden, verstößt nach Auffassung des Auswärtigen Amtes gegen geltendes Völkerrecht. Was über den verbalen Appell hinaus, über die Aufforderung hinaus, tut oder erwägt die Bundesregierung, um die israelische Regierung dazu zu bewegen, dem zu folgen?
Wir teilen der israelischen Regierung sehr klar unsere Haltung mit, aber lassen Sie mich nochmal betonen, dass es ja im Moment darum geht, und da ist das eben auch Teil dieser Bemühungen, in Syrien die Dinge zum Positiven zu wenden und auf die Vorgänge in Syrien einen positiven Einfluss zu nehmen. Ich glaube, alle Akteure in der Region haben ein großes Interesse daran, dass sich Syrien stabilisiert, dass Syrien in eine friedliche Richtung sich bewegt und dass dieser Machtumbruch in Syrien jetzt so gestaltet wird, dass wir zu einem Staat kommen, der eben der sozusagen die Menschen, die in ihm leben, denen eine friedliche Zukunft ermöglicht und eben auch eine Zukunft ermöglicht, wo alle religiösen und ethnischen Gruppierungen sich an dieser Zukunft beteiligen können und dort in Frieden leben können. Und ich glaube, das ist auch ein Interesse, was die regionalen Nachbarn Syriens haben. Und nochmal, es liegt ja letztlich daran an Israel und anderen Akteuren in der Region, wenn sie Sicherheitsinteressen geltend machen, diese darzulegen und auch darzulegen, wie dies im Einklang mit dem Völkerrecht steht.
Ich habe eine Nachfrage auch zu Syrien ans BMI. Herr Keil-Ost, Sie haben mitbekommen, dass die vor allem aus den Unionsparteien jetzt gefordert wird, man solle keine syrischen Flüchtlinge nach Deutschland hereinlassen aktuell, weil das Risiko hoch sei, dass es sich eben um jetzt flüchtende Teile von Assads Herrschaftsapparat handelt. Wie reagieren Sie auf dieses Ansinnen?
Also erstmal kann ich sagen, dass der Bundespolizei bisher keinerlei Erkenntnisse dafür vorliegen, dass es solche Reisebewegungen gibt von Anhängern, Unterstützern, Mitgliedern des Assad-Regimes. Wir nehmen ja Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen vor, übrigens anders auch als 2015, 2016. Das heißt, wir haben natürlich ein viel umfassenderes Bild darüber, was sich an den Grenzen tut. Und wir haben auch sozusagen ein europäisches Frühwarnsystem in einer engen Kooperation mit den europäischen Partnern, mit Sicherheitsbehörden in ganz Europa, sodass wir natürlich auch erkennen, was sich an den Außengrenzen tut. Und da muss man bisher klar sagen, gibt es keine auffälligen Bewegungen aus Syrien heraus und es gibt eine sehr hohe Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden, was genau diese Frage angeht, weil natürlich niemand Unterstützern des Assad-Regimes hier in irgendeiner Weise Aufnahme und Schutz gewähren möchte. Im Gegenteil, die Bundesinnenministerin und die Bundesaußenministerin haben sich ja am Wochenende sehr klar geäußert, dass kaum ein Staat auf der Welt die Verbrechen des Assad-Regimes bisher so hart verfolgt hat wie Deutschland. Das hat vor allen Dingen der weltweit erste Prozess nach dem Völkerstrafrecht in Koblenz, am Oberlandesgericht Koblenz, gezeigt, der mit lebenslanger Haftstrafe auch geändert ist wegen syrischer Staatsfolter. Das heißt, in Deutschland werden solche Verbrechen verfolgt. Und das sollten diejenigen, die über einen möglichen Weg nach Deutschland nachdenken, genau wissen, dass die Verbrechen des Assad-Regimes in Deutschland vor Gericht gebracht und mit sehr langen Haftstrafen enden können. Das müsste auch bekannt sein. Auch in diesem Sommer gab es nochmal 4 Festnahmen von Assad-Anhängern in Deutschland in einem Verfahren des Generalbundesanwalts. Das zeigt die Wachsamkeit der Sicherheitsbehörden und soweit soll es aber möglichst gar nicht kommen. Deshalb eben auch diese hohe Wachsamkeit an den Grenzen und die Grenzkontrollen, die an allen Grenzen vorgenommen werden.
Herr Krämer?
Ich hätte auch eine Frage zu sehen, und zwar vielleicht ins Auswärtige Amt. Frankreich hat jetzt angekündigt, eine Delegation zu schicken, die EU auch. Gibt es Überlegungen bei der Bundesregierung, auch eine Delegation nach Syrien zu schicken?
Also lassen Sie mich vielleicht einmal erst mal sagen, dass wir uns natürlich sehr eng mit unseren internationalen Partnern abstimmen. Sie haben ja wahrscheinlich gesehen, es gab am Samstag ein auf jordanische Einladung zustande kommendes Treffen in Aqaba, wo wir ja auch vertreten waren, um sich eben jetzt eng zu koordinieren international, wie wir als internationale Gemeinschaft diesen friedlichen Transitionsprozess in Syrien unterstützen können. Heute wird das Thema ja auch beim EU-Außenrat in Brüssel eine Rolle spielen. Wir haben ja letzte Woche für die Bundesregierung einen 8-Punkte-Plan vorgelegt, der Elemente, die jetzt aus unserer Sicht relevant sind für die Entwicklung in Syrien und der Fragen, die sich da stellen. Und einer der wichtigen Punkte ist auch natürlich unsere Präsenz vor Ort, unsere Gesprächskanäle, die man da jetzt aufbauen muss. Und es wird dort sehr rasch eine erste Kontaktaufnahme geben in wirklich sehr unmittelbarer Zukunft. Ich möchte aber Sie um Verständnis bitten, dass ich hier jetzt auch aus Sicherheitsgründen und anderen Erwägungen nicht konkret werden kann, aber werden Sie natürlich informieren, sobald diese Gespräche stattgefunden haben.
Die internationale Absprache ist aber nicht so eng, dass man es mit Frankreich zusammen macht.
Sie können davon ausgehen, dass wir uns aufs Engste mit Frankreich abstimmen.
Weitere Fragen zum Thema Syrien? Dann neues Thema, Herr Delfs.
Ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit. Hebestreit, das ist ja allgemein bekannt. Heute ist das Misstrauensvotum im Bundestag, was ja auch für den Kanzler eine gewisse Zäsur bedeutet. Ist trotzdem eigentlich noch geplant, dass er in den nächsten Wochen größere Auslandsreisen unternimmt, also insbesondere in die USA, um möglicherweise Antrittsbesuch bei Herrn Trump zu machen?
Ja, Herr Delfs, natürlich ist es heute ein wichtiger, einschneidender Tag. Das spielt ab 13 Uhr allerdings ein paar Meter entfernt von hier im Deutschen Bundestag. Da wollen wir mal abwarten, wie es ausgeht. Und ansonsten ist die Bundesregierung voll geschäftsfähig, voll handlungsfähig und wird all ihre Aufgaben auch weiterhin wahrnehmen. Und zu Auslandsreisen des Bundeskanzlers sage ich, wie üblich, freitags der Vorwoche hier, was es zu sagen gibt.
Vielleicht nochmal eine Nachfrage. Mit Blick eben auf den neuen US-Präsidenten wäre es oder würde sich der Bundeskanzler dafür einsetzen oder würde er es begrüßen, wenn er da eine Einladung nach Washington erhält? Ist das für ihn eine politische Priorität?
Ich glaube schon, dass er da sehr frühzeitig das Gespräch suchen wird. Es sollte möglichst nicht um den 23. Februar sein.
Herr Kollege?
Auch zur Vertrauensfrage, Frage an Herrn Hebestreit. Sie haben eben gesagt, voll handlungsfähig. Wie ist das denn formal? Ist die Bundesregierung dann geschäftsführend im Amt oder ist die wie bisher im Amt?
Die Bundesregierung ist ganz normal im Amt. Die Geschäftsführung der Bundesregierung beginnt erst nach Konstituierung des neuen Bundestages. Und danach ist das üblich so, dass der Bundespräsident die Bundesregierung, die scheidende Bundesregierung, geschäftsführend im Amt die Geschäftsführung übergibt bzw. ernennt dazu, bis eine neue Bundesregierung gewählt sein wird. Also bis zur konstituierenden Sitzung, die in der Regel 4 Wochen nach den Bundestagswahlen stattfindet, ist die Regierung ganz normal im Amt und anschließend geschäftsführend.
Herr Krämer dazu?
Am Freitag gab es ja die Einigung der alten Regierungsfraktion auf Bekämpfung kalter Progression und Erhöhung Kindergeld. Gibt es nach der Vertrauensfrage von heute, angenommen sie wird so ausgehen wie erwartet, weitere Absprachen, die wir im Laufe der Bundestagswoche erwarten können, dass alte Ampelprojekte dann noch eine Mehrheit finden?
Das kann ich von dieser Stelle, weil das alles im Augenblick im Deutschen Bundestag liegt und die dort handelnden Personen sind, die aus den Fraktionen stammen, kann ich das von dieser Stelle nicht weiter einschätzen.
Herr Tufik Nier, neues Thema.
Frage zum Thema Gaza. Am Wochenende hat Israel eine UNO-Schule in Khan Yunis bombardiert mit 100 Toten. Es kursieren grauenvolle Videos von Kindern, die bei lebendig verbrannt worden sind. Und eine zweite Frage dazu. Am Wochenende wurden auch 3 Journalisten ermordet durch Israel, unter ihnen auch ein Al Jazeera-Korrespondent. Das ist eine Stellungnahme dazu.
Herr Tufik-Nier, wir sind extrem besorgt über dieses Vorgehen gegen die Schule da in Beit Hanun. Da gab es ja eine hohe Anzahl, wie Sie sagen, von Opfern und Verletzten. Das fügt sich ja ein in eine Reihe von Angriffen mit ziemlich massiver Zerstörung ziviler Infrastruktur und dann auch eben auch hohen Opferzahlen in letzter Zeit und setzt sich fort. Und das wirft natürlich große Fragen auch mit Blick auf die sicheren Zonen, die ja eigentlich in Gaza ausgewiesen sind. Insofern gilt das, was wir ja immer wieder fordern, dass Israel da sein militärisches Vorgehen anpasst. Ich kann zu den konkreten Zielen und zu diesen konkreten Fällen, die Sie ansprechen, einfach von hier aus schwer Stellung nehmen, weil ich nicht die militärischen Erwägungen dahinter kenne, die Israel hat, diese Ziele anzugreifen. Israel macht ja immer wieder geltend, dass sie da gegen die Hamas vorgehen. Es gibt ja auch weiterhin Beschuss Israels von der Hamas aus Gaza hinaus. Aber nochmal, das ist schon sehr besorgniserregend. Und wir haben ja betont, dass es einen Waffenstillstand braucht für Gaza. Das Leid in Gaza muss ein Ende haben. Und wir glauben eben auch, dass es eine Anpassung des militärischen Vorgehens braucht, damit die Geiseln, die sich ja noch weiterhin in Gaza aufhalten, endlich freikommen und dass eben auch mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt.
Und der Angriff auf die Journalisten?
Angriffe auf Journalisten sind nie und nirgendwo akzeptabel und natürlich auch in Gaza nicht. Wir haben immer wieder betont, dass eine erschreckend hohe Zahl von Journalisten da betroffen ist in Gaza. Aber auch in diesem Fall kann ich einfach sozusagen zu den konkreten Umständen von hier wenig Stellung nehmen, weil Israel ja von sich aus geltend macht, dass es sich dort auch um Angehörige von Hamas und islamischem Dschihad gehandelt hat.
Herr Jessen, setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass eine unabhängige Aufklärung auch der Begründung und der israelischen Regierung für die Angriffe seitens der Vereinten Nationen stattfindet?
Also es gibt ja eine Reihe von Partnern, zu denen gehören wir auch, die Fragen haben mit Blick auf das Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza und mit Blick auf das humanitäre Völkerrecht. Das sind Themen, die wir mit Israel immer wieder thematisieren. Das tun unsere Partner auch. Sie wissen von den Amerikanern, sie wissen von den Briten. Sie wissen auch, dass es vor allen Dingen erstmal die Pflicht Israels ist, dieses Vorgehen aufzuarbeiten. Und es gab ja immer wieder auch von israelischer Seite das Bekenntnis dazu, dass diese Dinge aufgearbeitet werden durch die israelische Justiz. Insofern müssen sie aufgeklärt werden und dafür stehen auch wir ein.
Sie fordern also keine unabhängige Aufklärung, denn die Appelle an Israel zur Selbstaufklärung sind ja in der Vergangenheit eher folgenlos geblieben. Oder habe ich was überhört? Die Frage war ja, setzt sich die Bundesregierung für eine von der UN durchgeführte unabhängige Aufklärung ein?
Also Jessen, ich glaube, ich war sehr deutlich in dem, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, dass diese Vorkommnisse und diese Angriffe aufgeklärt werden müssen. Und es ist an Israel und der israelischen Regierung darzulegen, wie sie im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht stehen. Sie wissen auch, dass ja das Vorgehen Israels in Gaza Gegenstand von Gerichtsverhandlungen bei hohen internationalen Gerichten ist. Insofern, glaube ich, war ich da sehr deutlich.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Herr Basay?
Ja, auch zu Gaza. Die UN hat gewarnt, dass in Gaza weiterhin Hungersnot besteht. Wie sieht die Lage aus Ihrer Sicht zurzeit dort aus?
Die Lage ist katastrophal und ich glaube, alle, die die Bilder sehen, die es ja gibt aus Gaza, kommen zu keinem anderen Schluss. Es ist eine katastrophale humanitäre Lage, an der dringend sich etwas verbessern muss. Dafür setzen wir uns ja beständig ein. Ich hatte ja, glaube ich, am Freitag erwähnt, dass erst letzte Woche die Sonderbeauftragte des Auswärtigen Amtes für humanitäre Hilfe erneut in der Region war, auch mit den israelischen Behörden Gespräche geführt hat. Und das ist natürlich vor allen Dingen mal die israelische Regierung, die dafür sorgen kann, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Das ist aber auch ein Thema, was wir zum Beispiel mit unseren jordanischen Partnern ja sehr stark nachhalten. Aber ich glaube, zur Lage in Gaza selbst gibt es wenig Fragezeichen, die ist katastrophal.
Sie haben vor 7-8 Monaten gesagt, dass Israel Ihnen versprochen hat, dass Sie mit humanitärer Hilfe Gazastreifen fluten wollen. Erwarten Sie noch, dass Israel Gazastreifen mit Nahrungsmitteln, mit humanitärer Hilfe flutet und Gaza nicht aushungert? Und wenn nicht, welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung daraus?
Ohne dass ich jetzt vielleicht sozusagen das hier zu stark monopolisieren möchte, kann man ja vielleicht trotzdem nochmal auf die Zeitachse schauen. Es gab ja eine Zeit im Frühjahr diesen Jahres, wo ja auch aufgrund des starken Drängens der internationalen Gemeinschaft und eben auch von uns es eine tatsächliche Erhöhung von LKWs gab, die nach Gaza reinkamen. Es gab starke Bemühungen, ich erinnere nur an die Airdrops, die ja auch durchgeführt worden sind, an den jordanisch-deutschen LKW-Korridor, andere Bemühungen. Also das haben wir schon mal gesehen. Wir haben auch schon mal eine Impfkampagne gesehen, die unter der Ägide der Vereinten Nationen in Gaza durchgeführt worden ist. Und dann ist es jetzt eben wieder zu einem Abfall der humanitären Lieferungen nach Gaza gekommen. Und das ist doch ganz klar und eindeutig, dass das so nicht bleiben kann und dass die Akteure, die dafür etwas tun können, nämlich die Hamas, aber eben auch die israelische Regierung, alles dran setzen müssen, mehr humanitäre Lieferungen nach Gaza zuzulassen. Dafür stimmen wir uns ja sehr eng mit unseren internationalen Partnern ab. Dafür gab es zuletzt nochmal einen Vorstoß der Außenministerin mit ihrem französischen und mit ihrem britischen Amtskollegen einzugehen auf die israelische Regierung, um nochmal sehr klar zu benennen, an welchen Punkten es ja durchaus Stellschrauben gibt, mehr Grenzübergänge zu öffnen, mehr LKWs reinzulassen. Und ich glaube, das ist weiterhin im Zentrum unserer Bemühungen und etwas, was wir weiterhin nachhalten.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann neues Thema, Frau Kollegin.
Guten Morgen, das ist eine Frage an Herrn Kall. Herr Kall, können Sie mir bestätigen, dass der Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen, Dr. Joachim Stamp, nach Kolumbien morgen reist zu Gesprächen im Rahmen einer engeren Kooperation zwischen Kolumbien und Deutschland, um illegale Migration zu reduzieren? Können Sie mir diese Reise bestätigen?
Also ich weiß, dass Herr Stamm schon in Kolumbien war und die Bundesregierung mit Kolumbien auch schon eine Vereinbarung getroffen hat über seine allerneuesten Reisepläne. Bin ich jetzt noch nicht informiert, vielleicht kann ich das gleich das im Laufe der Pressekonferenz nachreichen. Ich weiß, dass Herr Stamm heute Morgen ein Interview im Deutschlandfunk hatte. Vielleicht hat er da Erhellendes dazu gesagt, aber ich versuche es gleich nachzureichen.
Das wäre super.
Danke.
Danke.
Dann gibt es Fragen zu weiteren Themen. Das sehe ich nicht.
Dann ist es schwierig mit der Nachreichung,
aber vielleicht können Sie das im Zweifel auch bilateral erklären. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen und für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.